Ich bin ja ein eigentlich ganz normaler Kinder- und Jugendarzt. Ich behandle von Montag bis Freitag Husten, Schnupfen, Durchfall, Entwicklungsstörungen. Und heute haben meine Kollegin mich aber vertreten und ich darf hierher kommen. Und das hat damit zu tun, dass ich vor etwa 10 Jahren so ein kleines Heft geschrieben habe. Eigentlich erstmal für meine Patienten, damit die Eltern wissen, was sie alles im Alltag tun können, um ihre Kinder zu fördern im Vorschulalter und auf die Schule vorzubereiten. Und dieses Heft hat weite Kreise gezogen, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, und hat in Deutschland jetzt schon so 100.000 Benutzer ungefähr gefunden. Und diese Welle ist sozusagen von der Nordsee, wo ich herkomme, den Rhein herauf, gegen die Strömung, dauert es immer ein bisschen länger, so weit hochgeschwappt, dass ich letztes Jahr in Basel war, und dieses Jahr über den Bodensee bin ich also in Bregenz angekommen und freue mich ganz sehr, weil das eben nur durch Ihre Einladung möglich ist. Aber es passt halt auch so schön, die Familie als Lernort des Lebens. Denn genau darum geht es heute. Was können Sie mitnehmen? Und ich bin mir sicher, dass Sie was mitnehmen werden heute Abend von kleinen Ideen, wie Sie Ihre eigenen Kinder fördern oder die von Ihnen, die Erzieher sind. Gibt es auch Erzieher hier? Ja. Oder Lehrer? Gibt es auch? Ja, was sie eben ihren Eltern, die sie betreuen und von ihnen betreuten Schülern, was sie denen mitgeben können, wie die im Alltag mit ganz einfachen Dingen, die sie vielleicht für banal halten, was doch da drin für ein Potenzial steckt von Fördermöglichkeiten. Ja, warum soll man das tun? Weil die Kinder nämlich am Anfang der Schule bis in die Haarspitzen motiviert sind, das Lesen und Schreiben zu lernen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil es eine ganze Menge Vorläuferfertigkeiten bedarf, bis man dahin kommt. Und welche Schwierigkeiten im Weg stehen, das lese ich Ihnen jetzt mal vor, auf diesem Weg hier vom Kindergarten in die Schule, ne, dieser wichtige Übergang. Machen wir einfach mal einen Morgen in der Klasse 1a. Ein ganz normaler Schultag in der Klasse 1a, das lese ich Ihnen jetzt vor aus meinem Buch Top Fit für die Schule. Die Lehrerin fordert die Kinder auf, so, nun räumt die Rechenhefte in den Ranzen, sucht das grüne Lesebuch heraus und schlagt die Seite 8 auf. Jan scheitert schon an der ersten Aufforderung, weil er versucht, das Rechenheft nur oben anzufassen und mit dem Widerstand des sich nach unten aufblätternden Heftes mit noch energischerem Schieben begegnet. Julia wühlt ganz unsystematisch im Ranzen, bis sie vom Gürtel einen ganz roten Kopf hat und mit dem Seufzer "Frau Grobe, ich finde das Heft einfach nicht" aufgibt. Selbst ist der Mann, denkt ihr Nachbar, und kippt zur besseren Übersicht seine Schultasche komplett aus, wobei ein Buch gegen Theresas Knöchel saust, die darauf prompt zu weinen beginnt, sodass Marc sich die Ohren zuhalten, Pascal und Martin über Flende mit diskutieren und Jacqueline in die Klasse brüllt: "Man könnte nicht einmal leise sein." Wenn dann Leon der Lehrerin auch noch die Kastanie zeigen will, die er beim Suchen im Ranzen gefunden hat, Jolene zur Toilette muss und den Weg nicht kennt, bekommt man schon Hochachtung vor Lehrern. Kommen zu den ganz normalen, vielleicht etwas unselbstständigen oder sensiblen Kindern auch noch solche mit Verhaltensentwicklungsstörungen oder ADHS dazu oder Kinder, die nebenbei auch erstmal Deutsch lernen müssen, dann wundert man sich, dass es überhaupt Lehrer gibt, die eine erste Klasse nach einigen Monaten in eine lernbereite Gruppe verwandeln. Soweit meine Hommage an die Lehrer. Habe ich übertrieben? Nein, ja, die Lehrer sagen, das ist in Österreich so ähnlich wie in Deutschland auch. Und das ist das, was ich mitbekommen habe, als meine Kinder in die Schule gegangen sind. Die sind schließlich, sind inzwischen schon aus dem Haus. Das war immer das Thema bei den ersten Elternabenden. Die Kinder sind so fürchterlich unorganisiert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, können wir ihnen nicht ein bisschen helfen, einen guten Schulstart zu haben? Und dann bin ich auf eine Liste gestoßen von Dingen, die man vor der Schule kennen und können sollte. Und diese Liste hat erarbeitet eine kleine Arbeitsgruppe aus Grundschule und Kindergarten. Das war damals in Niedersachsen noch revolutionär. Das war aber so in Friedeburg, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und da war die Grundschule und der Kindergarten direkt gegenüber. Und dann sind die mal auf die besondere Idee gekommen und haben gesagt, wir treffen uns mal in der Mitte und tauschen uns darüber aus, was sie bei euch im Kindergarten lernen müssen, damit sie bei uns in der Schule zurechtkommen. Und das haben die ganze Zeit lang gemacht. Später hat das Land Niedersachsen das als Brückenjahr-Projekt auch unterstützt, aber die haben das ganz freiwillig gemacht und da ist eine lange Liste von Schulvoraussetzungen rausgekommen. Diese Liste gibt es in verschiedenen Abwandlungen. Es gibt ja keine offizielle Abhakliste, wo man sagen kann, wenn du jetzt 100 Punkte oder drüber hast, bist du schulreif, 99, wartest noch ein Jahr, sondern das ist immer sehr individuell. Aber an dieser Liste werde ich mich jetzt orientieren und Ihnen für jede der Dinge, die man so vor der Schule können sollte, ein paar Dinge aus dem Alltag zeigen, womit man das lernen kann. Und diese Dinge der Schulvorbereitung gliedern sich normalerweise in die motorischen Kompetenzen, in die kognitiven, also alles, was mit Verstehen, Vergleichen, Verstand zu tun hat, da die sprachlichen und die nichtsprachlichen, dann die lebenspraktischen Fähigkeiten und die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialverhalten, das, was wir vielleicht Schulreife nennen. Fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Grobmotorik. Ja? Also ein Kind soll so einen Einbeinstand für ein paar Sekunden können, es soll fünfmal auf einem Bein hüpfen, es soll einen Schlussbruchsprung können, das kann fast jeder Dreijährige. Rückwärts gehen heißt auch, dass man versteht, was rückwärts heißt. Ein Ball werfen und mit beiden Händen fangen können. Und da komme ich schon zu einem wichtigen Punkt, denn das konnte ich vor der Schule nicht. Das habe ich irgendwann in der dritten Klasse gelernt. Ja, ich war ein motorisch ungeschicktes Kind. Sie sehen das heute nicht mehr. Sie sehen, meine Mutter sagte immer, auch im Alter ist noch Entwicklung möglich. Und die Kinder reifen unterschiedlich und ich kannte keinen Ball fangen. Und ich konnte, obwohl es damals keine Klettschuhe gab, auch mit der zweiten Klasse noch keine Schleife binden. Hat sich alles nachentwickelt. Übung macht den Meister, auch dabei, aber manche brauchen halt länger. Und von daher bekommen Sie jetzt keinen Schreck, wenn im Laufe des Abends Sie das ein oder andere sehen, was Ihr Kind nun ausgerechnet noch nicht kann. Weil, dann denken Sie an Dr. Dernick, der ist auch unbedingt ins Leben gekommen, obwohl er eben noch nicht alles konnte vor der Schule. Es hat jeder so seine Stärken und Schwächen. Zum Schluss ist hier noch über Kreuzungsbewegung ausführen. Es gibt tatsächlich Kinder, die machen mal auf der rechten Blattseite mit der linken Hand, auf der linken mit der rechten Hand oder umgekehrt. Also man muss schon irgendwie Mittellinie kreuzen können. Sonst brauchen die Kinder doch in der Regel therapeutische Unterstützung. Zum Beispiel durch Ergotherapie. Und da komme ich schon zu einem wichtigen Unterschied. Mein Programm, was ich Ihnen heute vorstelle, habe ich Familienergo genannt. Sinnvolle Betätigung im Alltag der Familie. Das ist für die gesunden oder vielleicht ein bisschen auffälligen und so ein bisschen förderbedürftigen Kinder. Wer krank ist, braucht eben den Arzt und oft auch eben den Therapeuten. Dann heißt es Ergotherapie. Da reden wir heute nur am Rande drüber. Sie dürfen ja alles fragen, wenn auch zwischendurch gerne, wenn Sie mögen. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass man Motorik vor allem dadurch lernt, dass man sich bewegt. Ja, das überrascht Sie jetzt nicht. Und da sehen Sie zum Beispiel auch ein Beispiel, wo Kinder Motorik lernen, wenn sie zum Beispiel dem Papa helfen, wenn er die Einfahrt neu macht, den Sand in die Schubkarre zu schippen und zu transportieren oder den Wasserkasten tragen, wenn man vom Einkaufen kommt. Oder Hüpfekästchen spielen oder nicht den Boden berühren, nicht die Linien berühren, wenn man vom Einkaufen nach Hause geht. Alles das sind Dinge, wo Sie im Alltag kleine motorische Übungseinheiten einbauen können. Die Feinmotorik, da sollen die Kinder am Schulbeginn möglichst schon eine Stifthaltung haben, die sie eben auch schreiben lässt. Auch die Schere muss so gehalten werden, dass man auf einer Linie schneiden kann. Der Kleber soll so benutzt werden können, dass man danach nicht die Haare waschen oder abschneiden muss. Und sprich die Auge-Hand-Koordination, diese Visumotorik und das Fingergeschick, das will halt auch geübt sein. Und jetzt sage ich Ihnen mal ein Bild von einem Patienten von mir, der hat so kurz vor der Schuluntersuchung bei mir gemalt. Meinen Sie, die Schulärztin war zufrieden mit dem Bild? Nicht so richtig, ne? Dann hat sie ihm gesagt, du bist zwar ein schlauer Kopf, aber mit dem Malen, das klappt noch nicht so, jetzt setz dich jeden Tag hin und malst ein Bild. Nach 6 Wochen sah das nur so aus. Ja, damit dürfte er dann auch in die Schule gehen. Und da sehen Sie eben wieder, Übung macht den Meister, hieß es früher, oder wie Professor Spitzer das ausdrückt, jedes Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung. Das ist ein Lieblingssatz von mir. Jedes Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung. Wenn Pianisten zu Tode kommen, ist der Bereich im präfrontalen Kortex, hier so ungefähr über dem Ohr, wo die Fingerbewegung gespeichert wird, ist der viel dicker und viel schwärzer vor lauter Neuronen und Verknüpfungen als zum Beispiel bei Gabelstaplerfahrern. Ja, die haben aber dafür ein viel besseres räumliches Vorstellungsvermögen, um eben den Karton richtig oben hinzubringen. Und so merkt man eben, jedes Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung. Man lernt, was man übt. Jetzt können wir leider nicht 4-jährigen Jungen sagen, also wenn du nicht jeden Tag ein Männchen malst, dann kriegst du Schwierigkeiten in der Schule. Zumindest sollten wir das nicht tun, denn das wäre ja doch eine arg üble Prophezeiung. Und das Kind würde nachher vielleicht wirklich glauben, dass es in der Schule Schwierigkeiten kriegt. Andererseits ist das mit den Jungs und dem Malen ja so eine Sache. Wer von Ihnen ist Jungseltern? Da gehen meistens über die Hälfte der Hände hoch, genau. Und wer davon malt gerne? jetzt nur noch sehr vereinzelte. Genau, das ist eben immer das Ding, wenn man Mädchen hat, so wie ich, und man hat Glitzerstifte und ein Malbuch, dann hört man gegebenenfalls 2 Stunden lang überhaupt nichts. Diesen Luxus haben Jungseltern in der Regel nicht, schon gar nicht mit dem Malen. Vielleicht mit irgendwelchen elektronischen Geräten, aber das sollen die ja nicht machen. Ne? Also, wie kriegen wir jetzt ein Kind motiviert, die Feinmotorik zu trainieren? Und da bin ich für das Michel-Asselineberger-Prinzip, denn Sie kennen vielleicht die Geschichte von Astrid Lindgren von Michel-Asselineberger. Der wurde nämlich später Ortsvorsteher und Bürgermeister von Lönneberger. Das heißt, er hat in der Schule schreiben gelernt. Aber in den ganzen Büchern ist kein einziges Mal erwähnt, wo der mal ein Bild malen sollte. Wissen Sie, wie der das Malen gelernt hat? Michel-Asselineberger wurde immer in den Tischlerschuppen gesperrt. Und da musste er dann Männchen geschnitzt. Also muss man sich ja vorstellen, ein Kind mit 5 Jahren wird mit lauter gefährlichen Werkzeugen in einen Schuppen gesperrt, weil es wieder irgendeinen Mist gemacht hat, aber der hat halt seine Feinmotorik durch Männchenschnitzen geübt und sich dadurch vorbereitet. Das scheint uns heute zu gefährlich, deswegen empfehle ich Männchenschnitzen light, und das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Wie alt ist das Mädchen, was da die Möhre schält? 2 Jahre, genau. Ne? Das tun die meisten Kinder mit 2 Jahren nicht, aber fast alle Kinder mit 2 Jahren wollen gerne alles machen, was die Großen machen. Und da fängt es an. Und auch beim Gemüseschälen sagen manche Eltern in der Praxis, es ist da doch ein bisschen gefährlich und mit dem Messer und so. Ne? Und dann habe ich aber manchmal Zuhörer, die sagen, also bei uns in Anatolien oder bei uns in anderen Gegenden, da sieht das so aus. Ja, da haben die, das ist jetzt nicht Kinderarbeit für unsere Rattanmöbel, sondern das sind eben Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter, die mit Äxten das Feuerholz für die Familie oder für das Bau der Hütte präparieren. Und wie mir die Zuhörer, die mir das geschenkt haben, versichern, passiert da nichts oder fast nichts. Trotzdem, mir bleibt das Herz stehen, wenn ich so einen 5-Jährigen mit einer Axt sehe, als Kinderarzt. Von daher denke ich aber, ein Sparschäler und Messer ist dann eine relativ geringe Gefahr. Und die Schnittwunde, die man sich zuzieht, die heilt auch notfalls wieder ohne Schwierigkeiten. Wem das doch noch zu gefährlich ist, der hat natürlich noch andere Möglichkeiten im Haushalt, die Feinmotorik zu trainieren, nämlich zum Beispiel hierbei, ja, wenn es ums Abwaschen und Abtrocknen geht, da muss ja die bimanuelle Koordination geübt werden. Wenn ich nämlich versuche, so eine Tasse, so eine große oder eine Müslischale sauber zu machen, dann muss ich mit der einen Hand die Müslischale festhalten, mit der anderen Hand muss ich den Lappen drehen. Wenn ich beides zusammendrehe, funktioniert das nicht, da geht der Dreck nicht von ab. Das heißt, ich muss die Hände voneinander entkoppeln. Bei kleinen Kindern ist es aber so, dass wenn man neurologische Testungen macht, dass wenn sich die eine Hand dreht, dreht sich die andere oft mit. Und das ist sehr ärgerlich, wenn man später versucht zu schreiben, weil wenn man die Hand, die das Fest festhält, mitbewegt, wenn man den Stift bewegt, dann wackelt immer alles hin und her. Also muss man irgendwann diese bimanuelle Koordination lernen, dass die eine Hand was macht und die andere hält still. Kann man wunderbar dabei lernen. Und naja, für viele Jungs ist natürlich, wenn sie ein Messer in die Hand kriegen oder einen Spüllappen ein bisschen rumpitschern dürfen, ist das natürlich viel mehr stimulierend, als wenn man sagt, jetzt mal doch mal ein Bild. Und eins, wo wir gerade beim Messern sind, was Kinder eben auch gerne machen, ist dieses hier, sich das eigene Brot zu schmieren. Und sie sehen, wie wunderbar der mit den Augen sein Handgeschick kontrolliert, wie er genau spürt, wie doll der Druck sein muss. Denn wenn ich so einem 4-Jährigen sage, sag mal, drück nicht so fest oder drück mal doller, kann der das gut umsetzen? Nicht so richtig, ne? Aber das Brot ist so ein guter Lehrmeister. Drücke ich nämlich zu fest, drücke ich den Nuss-Nougat-Creme direkt durch das Brot auf den Teller durch. Drücke ich zu lasch, dann denkt der Honig oder die Marmelade überhaupt nicht daran, sich vom Messer zu lösen und sich auf das Brot zu verteilen. Und so habe ich eben einen natürlichen Lehrmeister, der mir gleich beibringt, dass ich den Druck verschieden dosieren kann. Und wenn ich einmal am Tag mir ein Brot schmier, kann ja Abend sein, in den 2 Jahren vor der Schule, dann habe ich so ungefähr 730 Gelegenheiten, den richtigen Druck zu lernen. Dann werden ja die Kinder, die das 730 Mal machen, wahrscheinlich ein anderes Gefühl für ihre Finger haben, als die, die das 730 Mal geschmiert kriegen, oder? Und das ist Familienergo. Das sind die vielen Möglichkeiten, die sich der Haushalt bietet. Daneben gibt es natürlich in der Herbst- und Weihnachtszeit dann irgendwann auch Kekse backen und verzieren. Papierflieger bauen ist der einzige Grund auf dieser Erde, warum ein Junge ein Blatt Papier gerade falten sollte und nicht nur einfach mal grob zusammenknickt. Und wenn man was in der Werkstatt zu reparieren hat, manchmal schrauben kann, sind eben auch viele gern dabei, ihre Feinmotorik zu trainieren. Es muss nicht immer der Stift sein. Das kann man dann irgendwann anfangen, wenn der Junge, der sich vielleicht geweigert hat zu malen, dann eben seinen Namen schreiben möchte. Da ist dann die Motivation dafür da und dann mögen die natürlich auch üben. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, mein Kollege und ich, als wir diese Sachen für unsere Eltern propagiert haben, ob das überhaupt so realistisch ist. Ja? Also wenn alle Kinder sich sowieso immer das Brot schmieren im Vorschulalter, dann ist es Quatsch, sowas als Programm zu machen. Das tun eh alle. Wenn es kein Mensch mehr macht, außer seinen Enkeln und meinen Kindern, das ist auch Quatsch, ja, weil das ist nicht üblich. Also haben wir so eine Umfrage gemacht an 750 Eltern von Kindern von 4 bis 7 Jahren. Die KiKA-Studie, kindliche Kompetenzen im Alltag und gelungener Schulstart. Das hat der Professor Esser aus Potsdam ausgewertet. Und da haben wir einfach so gefragt, ne, Hand aufs Herz, wie oft hat Ihr Kind sich in den letzten 6 Wochen selbst das Brot geschmiert? Ne? Und Sie sehen hier die 4,5- bis 5-Jährigen, also das Alter vor der U9 in Deutschland, die Untersuchung mit 5 Jahren. Und Sie sehen, dass, naja, doch fast 2/3 schmieren sich das Brot überwiegend oder fast immer. Und Sie sehen halt, auch über 1/3 macht das fast nie oder gelegentlich. Und das sind die Kinder, die halt 730 Gelegenheiten versäumen, ihre Feinmotorik zu trainieren. Sie sehen hier auch, dass das Brotschmieren immer häufiger wird. Bei den über 7-Jährigen machen es dann schon fast alle. Also in den Augen der Kinder hat das was mit cool sein, mit groß sein, mit Kompetenzen erwerben zu tun. Und nicht so sehr was mit frohen und du musst das jetzt machen. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Übung. Auf dem nächsten Bild zeige ich Ihnen jetzt die Daten für Obst, Schildobst und Gemüse. Glauben Sie, dass jetzt mehr Rot kommt für macht es nicht oder mehr Grün für macht es immer? Mehr Rot. Und Sie haben recht, ne? Ja, ne? Also da sehen Sie, da gibt es viel Potenzial, Kinder zu fördern. Was wir aber vor allem mit der Untersuchung wissen wollten, ist, ob das denn was mit der Schule zu tun hat. Kommen die Kinder, die zu Hause das Brot schmieren, ans Telefon gehen, beim Einkaufen helfen und die Wäsche legen können, tatsächlich besser in der Grundschule zurecht? Haben die einen besseren Schulstart als die, die es nicht tun? Und dafür haben wir eine Untergruppe von 250 Erstklässlern befragt. Da mussten die Eltern am ersten Elternabend, so nach 6 Wochen, so diesen Bogen ausfüllen. Hand aufs Herz, was hat Ihr Kind in den letzten 6 Wochen gemacht? Und die Lehrer sollten auch einschätzen, wie gut der Schulstart des Kindes war, wie gut es zurechtkommt. Und dann haben wir geguckt, ob es zusammenpasst. Und es wundert sich natürlich überhaupt nicht, dass die Kinder, die viel Familienergo, also diese Haushaltstätigkeiten gemacht haben, einen positiven Einfluss auf den Schulstart im Lehrerurteil hatten. Was uns ein bisschen gewundert hat, ist, dass dieser Einfluss genauso stark, wenn nicht sogar ein bisschen stärker war, als der Einfluss der elterlichen Schulbildung. Denn in Deutschland und ich höre auch in Österreich ist es so, dass letzten Endes der Schulerfolg der Kinder vor allem durch den Schulerfolg der Eltern vorhersagbar ist und das der größte Einflussfaktor ist. Und da ist es ja schön, dass wir ein Förderprogramm haben im Vorschulalter, was unabhängig von der elterlichen Schulbildung funktioniert oder wenn es davon unabhängig wäre. Jetzt dürfen Sie mal raten, wie diese beiden Sachen miteinander zusammenhängen. Machen Familien ergo eher die Kinder von den Menschen, die sich alleinerziehend mit 3 schlecht bezahlten Nebenjobs durchs Leben schlagen ohne Schulabschluss oder eher die Kinder von den Kinderärzten und Was meinen Sie? Wie? Das gibt es, genau. Ne, bei den müden Eltern, da müssen die Kinder diese Kompetenzen haben und notfalls auch mal die kleine Schwester füttern und ins Bett bringen, weil Mama schon wieder zum Arbeiten muss. Genau. Aber es gibt auch das Gegenteil. Also es gibt nämlich alles. Und insgesamt gibt es halt keine Korrelation zwischen der elterlichen Schulbildung und Familienerbe. Das heißt, es ist ein elternbildungsunabhängiges Programm, womit wir alle Kinder fördern können. Sind dazu noch Fragen? Dann würde ich jetzt mal zu den kognitiven, nichtsprachlichen Kompetenzen kommen. Das ist das größte Kapitel. Da gibt es zum einen, hatten diese Erzieher und die Lehrer so einen Begriff, die Seriation mit aufgeschrieben. Seriation, also dass man Dinge in Serie bringt, Dinge nach Größe, Farbe, Form, Länge und Eigenschaft ordnet. Hätten Sie so eine Idee, wo das im Haushalt vorkommt? Beim Geschirr wegräumen. Klasse. Und wo noch? Beim Sockenlegen. Genau. Ja, da muss man auch nach Größe, Farbe, Form ordnen. Dann sortiert man das vielleicht auch noch nach Besitzern und dann kann man nämlich auch noch gleich abzählen. Ja, dann merkt man, dass 4 Paar Kindersocken ein kleineres Häufchen sind als 3 Paar Erwachsenensocken. Ne? 4 Ameisen sind gegenüber 3 Elefanten in der Überzahl. Ja? Aber Kinder denken erstmal, Elefanten ist mehr, ne? Aber Kinder müssen lernen, dass eben die Zahl eine eigene Eigenschaft einer Menge ist, die Anzahl. Das kann man da merken. Und wenn wir schon bei der Zählfertigkeit sind, können wir natürlich Zählen auch gut lernen, wenn die Kinder die Treppe hoch und runter gehen, weil sie dann mit dem ganzen Körper lernen. Eine Stufe mehr, einen Schritt mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn wir das zigmal mit dem Kind zählenderweise an der Hand hochgegangen sind, im gleichen Schritt können wir auch um an 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann merkt das Kind, jede Zahl hat auch einen Vorgänger. Das ist später beim Subtrahieren wichtig, dass man weiß, die Zahlen haben Vorgänger und Nachfolger. Und hier sehen Sie, was ich beim Hausbesuch gesehen habe, da hat eine Mutter noch gleich die Zahlen, also die 7, 8 und 9, auf die Stufen draufgeklebt, wo die Zahl dann kommt. Was war die wohl vom Beruf? Ja, Grundschulrektorin, genau. Aber so einfach, ja, so einfach kann das sein, den Kindern eben auch ein gutes Gefühl für Zahlen und fürs Zählen zu geben. Die von Ihnen, die gerne mit den Kindern spielen, können das natürlich auch machen, wenn sie Kartenspiele machen mit den Kindern oder wenn sie sie im Supermarkt bezahlen lassen. Dann gucken die sich ja auch die Zahlen an. Bei den Würfeln sieht man noch was Besonderes. Wenn Sie nämlich hier drauf gucken, dann sehen Sie mit einem Schlag, dass das eine 4 ist, genau. Und ja, zusammen 5, okay. Das nennt man das simultane Mengenerfassen. Ja? Wenn da jetzt 22 Punkte wild verstreut gewesen wäre, könnte jemand von Ihnen auf einen Blick sagen, das sind 22 und nicht 21? Eher nicht, ne? Erst sei denn so Autisten mit Inselbegabung oder sowas, die können sowas, aber so wir Normal People können das nicht. Und das müssen die Kinder auch nicht können, sondern die Kinder sollen bis zur Schule eine simultane Mengenerfassung von bis zu 5 Sachen haben. Dass man sagt, das sind ja 2 oder 3 oder 5, einmal hingucken und das ist es. Und das lernt man natürlich, indem man immer wieder Mengen erfasst, zum Beispiel beim Einkaufen, zu dem ich gleich noch komme. Wenn man den Kindern die Zahlen nahebringen will, kann man das auch dann nutzen, wenn Kinder normalerweise nörgeln. Wie lange ist es denn noch? Wann sind wir denn endlich da? Ja, und dann sind auf den Straßenschildern sind auch überall Zahlen drauf, auf den Autos sind Zahlen drauf. Da kann man das Spiel mal spielen. Wer findet die meisten 4 auf den Nummernschildern oder auf den Ausfahrtsschildern oder den ganzen Dingen, die sich da noch bilden? Das Beste aber zum Zahlenlernen ist aus meiner Sicht dieses hier. Das ist der Fetisch einer ganzen Generation. Jeder will so ein Ding haben. Natürlich nicht so eins, wo man nur mit telefonieren kann, sondern auch, wo man dann ins Internet mit kann. Das kann das hier nicht. Aber telefonieren ist für Vorschulkinder schon auch klasse. Das mögen die schon gerne. Und beim Telefonieren ist es ja ganz einfach zu sagen, okay, und jetzt wählst du mal. Und dann merkt ihr eben, okay, dieses Kreuz mit dem komischen Dach da dran, mit dieser Schräge da dran, das heißt 4 und dieser komische Haken da, der heißt 5. Und so lernen die halt mit der Zeit die Zahlensymbole, dieses Kreuzchen mit dem Dreieck und die Zahl und das Zahlwort, die Zahl 4, miteinander zu kombinieren. Und was Sie dann noch lernen müssen, ist das eben zu kombinieren, dass 4 auch beim Zählen vorkommt. Nämlich immer dann, wenn genau eine Menge von 4 erreicht ist. Zum Beispiel beim Socken abzählen oder eben auch gleich noch beim Tischdecken. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass diese feste Verdrahtung von Zahlwort, Zahlsymbol und Menge, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um rechnen zu lernen. Und wenn man mal seinem italienischen Eiskaffee-Kellner zuguckt und auf die Lippen liest, wenn der das zusammenrechnet, wenn das ein echter Italiener ist, dann rechnet er auf Italienisch zusammen und übersetzt den Rest auf Deutsch, weil es nämlich ganz schwierig ist, in der Fremdsprache Kopf zu rechnen. Probieren Sie das mal aus oder gucken Sie mal auf die Lippen und dann werden Sie sehen, ob er in Italien zur Schule gegangen ist oder in Österreich oder Deutschland. Und so können Sie natürlich beim Telefonieren diese Zahlensymbole lernen. Aber was lernt man natürlich noch beim Telefonieren?
Feinmotorik, ja, wobei so schwierig ist das nicht. Sonst würde man ja bei diesen Dinger, elektronischen Dingern, wo man die Daumen ganz schnell bewegen muss, ja auch Feinmotorik lernen. Und da ist der Lerneffekt nur gering. Was noch? Sprechen und noch wichtiger? Zuhören. Ja, wer von Ihnen, der mit Kindern zu tun hat, hat vielleicht schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass die ein bisschen besser zuhören könnten. Ja, da könnte es lernen. Ne? Denn beim Telefonieren kann man ja nur sich auf den Hörkanal verlassen. Wenn ich hier vor Ihnen stehe und mit Händen und Füßen spreche, können Sie auch so ein bisschen gucken, wie ich die Arme bewege und sich da das eine oder andere zusammenreimen, wenn ich mal zu schnell spreche. Die armen Menschen, die das nachher nur als Audio anhören, sehen mich nicht und müssen sich auf ihren auditiven Kanal verlassen, um das zu verstehen. Außer Sie laden noch die Folien runter unter familienergo.de/Bregenz, hatte ich vorhin auf der ersten Folie, da kann man sich zumindest noch die Folien dazu ansehen. Dann brauchen die Kinder neben der Zahlenkenntnis auch, dass sie die Richtung angeben können. Das ist nicht nur rechts und links, sondern auch da vorne, da hinten. Und das kann man schön machen, wenn man das Navigationsspiel spielt. Und da bin ich so drauf gekommen, dass wir, als wir die Kinder vom Kindergeburtstag nach Hause gelaufen und nach Hause gefahren waren, da habe ich immer so getan, als wüsste ich nicht mehr, wie man da hinkommt, wo die wohnen. Und dann haben die Kinder mir mit sehr viel Vergnügen erklärt, wie man zu ihnen nach Hause kommt. Und das nennen wir das Navigationsspiel. Und da müssen die Kinder natürlich die Richtung erklären und da hinter der Telefonzelle und dann bei der Ampel musste so rum. Und dann kann man einfach wiederholen, ne? Ach, wo, rechts rum, ah, und da hinten links. Bei rechts und links ist mir wichtig, dass wir die Kinder nicht fragen, ob das rechts oder links ist, wenn sie es nicht sicher wissen. Denn für jedes Mal, wo ich gefragt werde und falsch rate, ich habe ja sozusagen den 50-50-Joker, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, werde ich es einmal verkehrt abspeichern und brauche wieder 20 oder 100 Wiederholungen, um das wieder zu überschreiben. Deswegen bei den Fragen, bei den Richtungen nicht fragen, sondern lieber nur das Nennen, ach rechts, ach links. Zeitliche und räumliche Zusammenhänge sollen die Kinder auch erkennen können. Und jetzt kommen wir endlich zu der intellektuellen Höchstleistung des Tischdeckens. Und das hat das Titelbild gegeben für mein Buch Top Fit für die Schule durch kreatives Lernen im Familienalltag. Und da sehen Sie, wie es hier zusammenhängt. Die Menge 4 taucht immer wieder auf. 4 Teller, 4 Gläser, 4 Löffel, 4 Gabel, 4 Messer. Und dann sagt irgendjemand 4 dazu und dann fällt ihm ein, ach, da war ja dieses komische Kreuz mit dem schrägen Strich dran. Das gehörte beim Telefon zu diesem Zahl. Wort 4 dazu und dann haben wir es nach einer Zeit fest verdrahtet. Und natürlich lernt man hier räumliche Anordnungen und vor allem lernt man Sprache. Es ist nämlich überhaupt nicht möglich, Kindern das Tischdecken beizubringen, ohne zum Äußersten zu schreiten und mit dem Kind zu sprechen. Ja? Die können das zwar auch erfassen, wenn sie selbst nicht gut sprechen können. Familienergo wird auch angewandt, zum Beispiel in Sprachheilzentren, wo die Kinder ja wirklich große Schwierigkeiten haben, sich zu verständigen. Aber die Hörverarbeitung des Sprachverstehens ist meistens viel besser als die Sprache. Und dann können die Kinder nämlich zeigen, was sie können, weil sie es verstanden haben, ohne dass sie reden müssen. Kompetenzförderung bei sprachgestörten Kindern. Und Sie sehen hier, man stellt erst den Teller in der Mitte vor den Stuhl, dann das Messer auf die eine, die Gabel auf die andere Seite, den Löffel quer davor, den Becher dorthin, lauter zeitliche und räumliche Zusammenhänge, die da genannt werden und die Kinder dann im Handeln erfahren. Dann bei diesen kognitiv nichtsprachlichen Kompetenzen sollen die Kinder auch noch Formen ernennen, benennen und zeichnen können, wie ein Viereck und ein Dreieck. Also da gibt es das natürlich auch beim Plastikdosen wegräumen, da merkt man auch, dass die Viereckige nicht ins Runde passt oder die Runde nicht ins Viereckige. Aber irgendwann müssen die Kinder auch mal den Stift in die Hand nehmen, so kurz vor der Schule, ein paar Monate, vielleicht ein Jahr davor und dann auch mal ein Haus und ein Männchen malen, da kommt der Kreis und das Dreieck und das Viereck automatisch vor. Reihen fortsetzen hat wieder was mit Seriation zu tun. Sie hatten vorhin schon gesagt, das Spülmaschinen ausräumen ist eine gute Seriationsaufgabe, weil man Reihen fortsetzen muss. Und bei der Spülmaschine erkennen Sie auch noch, dass das ein Gedächtnistraining ist. Denn Gedächtnis hat immer was mit Orten zu tun. Und an diesem Beispiel sehen Sie auch, wo der Unterschied ist zwischen Gedächtnis und Intelligenz. Man denkt ja immer irgendwie, Leute, die intelligent sind, können sich das gut merken und umgekehrt. Aber jetzt gucken Sie mal, wenn Sie ein netter Mensch sind und bei Ihren Freunden und Bekannten helfen, die Spülmaschine auszuräumen, dann haben Sie gar kein Problem damit, die ganzen gelben Teller aufeinander zu stapeln, denn das ist eine Intelligenzaufgabe. Das hat was mit Seriation, mit Formen und Farben erkennen. Aber dann stehen Sie da mit Ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung in Ihrem Stapel gelben Teller und haben keine Ahnung, wo die hinkommen. Stimmt?
weil das nämlich eine Frage des Gedächtnisses ist. Und da gibt es Leute, die können sich das schnell merken und welche, die sich das langsam merken können. Gedächtnis hat was mit Orten zu tun. Und die Kinder sollen in der Schule später ihre Sachen im Ranzen wiederfinden. Auch das hat was mit Orten zu tun. Damit fing das Ganze ja an. Jetzt holt mal die Lesefibel raus. Ja, wie finde ich die denn? Muss ich das alles auskippen oder habe ich vielleicht eine Sortierung, dass ich von die großen Sachen nach hinten und die kleinen nach vorne mache? Und da sehen Sie, wie die Dinge ineinander greifen. Vom Spülmaschine ein- und ausräumen und da sortieren zum Ranzen sortieren.